Deutschlandfunk Kultur heute.
Leon Feuchtwangers prächtige Villa Aurora im kalifornischen Pacific Palisades, die war Exilantentreff in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die heutige Künstlerresidenz wird nach den Bränden vom Sommer renoviert, hat ein Ausweichquartier, mehr darüber am Ende der Sendung. Eine multimediale Bühnenproduktion über Krieg unter dem Titel Guernica. Guernica, die gab es bei der Ruhrtriennale und zweimal Kleist vertont. In Weimar gab es Ottmar Schöcks Einakter Penthesilea und Viktor Ullmanns Zerbrochenen Krug. Um Kunst und Gewalt, um gewaltige Kunst geht's bei uns in Kultur heute und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Zuerst aber Kunst am Bosporus. Zu den über 15 Millionen Einwohnern Istanbul, es sind fast 16, da kommen nochmal mindestens 150.000 Straßenkatzen. Vielleicht sind es aber auch 4, 5, 6-mal so viele Vierbeiner. Christine Thomé, das ist die Kuratorin aus Beirut der Biennale. Sie hat die Katze zum Symbol der Kunstbiennale erkoren.
We are witnessing a very dark chapter in history.
Ein dunkles Kapitel der Geschichte erleben wir gerade, sagte sie zur Eröffnung. Unsere Kunst soll die Gefühle der Menschen ändern, verbessern, jener, die weltweit unterdrückt sind. Das sagte sie zur Eröffnung der Biennale. Die Istanbul-Kunstbiennale, die gestern Abend also startete, gilt als experimentierfreudig, politisch. Ingo Arendt besucht sie regelmäßig, ihn habe ich gefragt, die dreibeinige Katze, so heißt das ja. Das klingt nach einer Kurzoper von Prokofjew vielleicht, aber was hat's denn mit diesem Titel der Kunstbiennale auf sich?
Naja, Showbusiness, lieber Herr Köhler, war von der Biennale erprobten Christine Thomé nicht zu erwarten, der als Beiruterin dann natürlich die ganze Krisenerfahrung des Nahen Ostens in den Knochen steckt. Für sie ist diese Katze, dreibeinige Katze, so ein Symbol zwischen Verspieltheit und Wildheit, und die erinnerten ihrer Mischung aus fauler Defensive und angriffslustiger Offensive an den Fuchs, das Wappentier, das ja auch die gerade zu Ende gegangene Berlin-Biennale zum Symbol erkoren hatte. Also überall grassiert jetzt derzeit diese viel diskutierte Fugitive Aesthetics, die Ästhetik des Flüchtigen, eine Art des Widerstands durch Ausweichen und sich Entziehen, was vielen angesichts der politischen Krisen und Apokalypsen die sinnvollste Form von Resistance zu sein scheint.
Es ist eine Art von Zwiespältigkeit oder Ambivalenz, von der Sie da sprechen. Können Sie das in den Werken, die Sie gesehen haben, auch wiederfinden?
Ja, also die Spur dieses Ansatzes, die kann man durch die Biennale recht gut verfolgen. Ich nenne einfach mal zwei Arbeiten, die sehr filigranen Stickereien von Jagdeep Raina, einer kanadischen Künstlerin mit südasiatischen Wurzeln, die sich auf diese weibliche Handwerkstechnik im Punjab und in Kaschmir beziehen. Das sind Arbeiten wie so kleine Teppiche, auf denen sie Szenen aus dem Landleben gestickt hat. Das sieht, wenn man in den Raum reinkommt, auf den ersten Blick etwas folkloristisch aus. Wenn man näher hinschaut, sieht man beispielsweise einen Bauer, der Pestizide auf einen Acker ausbringt. Also die Künstlerin versucht, so kulturelles Erbe mit kritischen Inhalten zu füllen. Geht um die negativen Effekte der Industrialisierung der Landwirtschaft in Pakistan 1947, dem Jahr der Staatsgründung. Man könnte aber auch eine eher klassische Arbeit von Simone Fatal beispielsweise nennen, einer libanesischen Landsfrau von Kuratorin Thomé. Im Treppenhaus der alten griechischen Schule von Istanbul stehen zwei Keramikskulpturen, die heißen Warriors, Krieger, zwei sehr archaisch, prähistorisch, abstrakt anmutende Figuren, die wie zwei kleine Türen aussehen, eine mit Rundbogen obendrauf, eine mit einem quadratischen Vorsprung. Und Fatal spielt damit auf die Erfahrung des libanesischen Bürgerkriegs an. Die wirken wie so zwei überzeitliche Symbole für Widerstandsfähigkeit und Haltung in Momenten des Umbruchs, also genau die Idee, die Thomé verfolgt. Aus meiner Sicht hätte Thomé diesen Ansatz noch konsequenter verfolgen können und auch ihre an sich gute Entscheidung für den Auftakt, auf die Kantonomie zu verzichten und nur mit 8 fußläufig erreichbaren Spielorten und knapp 5 Künstlerinnen zu arbeiten, bringt die Biennale in der 16-Millionen-Stadt so ein bisschen in die Gefahrenzone der Unsichtbarkeit, weil sie doch gegen die vom Tourismus und Shopping übermarkierten Bezirke Beyoğlu und Karaköy, wo sie stattfindet, eben sehr schwer ankommt. Hm.
Die Biennale befand sich zuletzt in Turbulenzen, politisch unter Druck wegen der Wahl einer umstrittenen Kuratorin, hat die lokale Kunstszene rebelliert gegen die tragende Stiftung für Kunst und Kultur aus Istanbul. Ist da ein bisschen Ruhe eingekehrt?
Die Stimmung hat sich doch sehr beruhigt. Das ist meine Beobachtung in der Szene selber. Kuratorin Tomé genießt eben wegen ihrer Herkunft aus dem Libanon in dieser kritischen Szene sehr viele Sympathien. Und was diese Leute für die Biennale jetzt einnimmt, ist, dass sie die Struktur der Biennale erstmals in der Geschichte der Biennale geändert hat. Dieses Wort von der dreibeinigen Katze, das bezieht sich eben darauf, dass sich die Biennale in drei Phasen bis zum Jahr 2027 erstreckt und nicht auf ein spektakuläres Kunstereignis reduziert ist, das so helikoptermäßig hier so am Bosporus abgeworfen wird. Nach der Eröffnung mit der Kunst wird es jetzt im nächsten Jahr eine Biennale Akademie geben. Im Jahr darauf sollen dann Workshops und Kooperationen mit der lokalen Szene geben. Das Ziel ist es eben, die zivilgesellschaftliche Szene zu vernetzen, durch Austausch zu stärken und damit eben in den Zeiten des hier überall täglich zu beobachtenden zunehmenden Staatsautoritarismus resilienter zu machen. Also für meine Begriffe ein vielversprechender neuer Ansatz.
Ich greife das Stichwort vom Staatsautoritarismus mal auf. Die Verhaftung des Bürgermeisters Imamoglu ist uns in Erinnerung. Das Ablenken von innenpolitischen Problemen wie Wirtschaftskrise, Inflation und so weiter. Das Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Kritiker. Dann kommt der Krieg in Nahost noch hinzu. Die Kuratorin Tomé hat in einer Presseerklärung zu Beginn gesagt, ich habe das zu Beginn im O-Ton eingespielt, das ist ein dunkles Kapitel unserer Geschichte und sie wolle mit ihrer Kunst die Lage und Gefühle der Menschen verbessern, die weltweit unterdrückt werden. Ist das spürbar?
Ja, also das kann man schon sagen, dass dieser ganze politische Kontext, diese Bombs, wie sie sagt, die konnte man wirklich live erleben. Also zwei Tage vor den Vorbesichtigungen war der Bürgermeister von Bayram Pascha verhaftet worden, auch ein Bürgermeister der oppositionellen CHP. Gibt ja eigentlich kaum noch einen Bürgermeister, der nicht im Gefängnis sitzt. Von kritischen JournalistInnen ganz zu schweigen. Also mich hat selbst vor der Reise so ein leicht mulmiges Gefühl beschlichen, obwohl ich hier schon einiges erlebt habe. Während unserer Previews donnerten stündlich türkische Kampfjets in Niedrigflug über die Stadt. Die Armee ist auch on high alert, wie man sagen könnte, weil auch die Türkei israelische Angriffe fürchtet. Also es hat eine sehr, sehr latent explosive Stimmung geherrscht, von der man nie wusste, wie sie sich entlädt und wo man bei dem Gedanken, dass hier jetzt eine Biennale stattfindet, dass eine Situation, die einem fast ein bisschen absurd vorkam.
Abschließend, Ingo Arendt, explosiv, elektrisch auch die geistige, die intellektuelle Stimmung?
Ja, also das habe ich jetzt hier so selten erlebt. Da sieht es eben nicht anders aus. Die Türkei ist wohl auf der politischen Ebene in Palästina-Solidarität entflammt. Das gilt aber auch für die Kulturszene. Eben Kuratorin Tomé sprach zur Eröffnung vom Genozid, der uns alle nicht so weitermachen lassen könne. Und in einem Journalistengespräch am Rande der Biennale machte Ömer Koç, Chef eines der größten türkischen Industriekonzerne und Hauptsponsor der Biennale, ein hochgebildeter, säkular und eigentlich sehr westlich orientierter Kunstmäzen, Deutschland heftige Vorwürfe wegen seiner Haltung zu Israel und sprach eben wegen dieser Haltung und des Westens zum Krieg in Gaza vom letzten kolonialen Projekt des Westens. Das waren also starke Worte aus einem sonst eher europafreundlichen Lager. Und zeitgleich zur Biennale eröffnete auch eine von der Berliner Kuratorin Shulamit Koru Bruckstein kuratierte Gaza-Biennale, also ausschließlich mit Künstlern aus Gaza, in einem Projektraum, der dem inhaftierten türkischen Mäzen Osman Kavala gehört, der auch eine Grußbotschaft und Solidaritätsadresse aus dem Gefängnis in Silivri für diese Ausstellung beisteuert. Also da braut sich etwas zusammen.
Sagt Ingo Arendt zu Beginn der Kunstbiennale Istanbul. Kunst, die hat vermehrt neuerdings so eine Art Verbrauchergütesiegel-Label. Demokratiekampagne steht dann da drauf. Darunter fällt auch das Demokratiekampagnenstück, um das es jetzt geht, Ruhrbühnen für Demokratie. Das vierköpfige Theaterkollektiv FC Bergmann aus dem belgischen Antwerpen macht bildgewaltige Werke zwischen Performance, bildender, darstellender Kunst. Zum Abschluss der Ruhr-Triennale gab es in der Bochumer Jahrhunderthalle ihre Theaterinstallation mit dem Titel Guernica. Guernica. Die Uraufführung referiert auf Guernica als historischen, 1937 bombardierten Ort im spanischen Baskenland und auf Picassos Monumentalgemälde unter dem gleichen Titel aus dem gleichen Jahr. Kann Kunst Gewalt darstellen? Wird sie selber dann gewaltvoll? Dorothea Markos über gewaltige Kunst.
Zu sehen sind in der riesigen Halle zunächst einmal nur riesige Hügel, bedeckt mit blauem Tuch. Von Ferne hallt Gesang, kreiert eine fast heilige Stimmung. Irgendwo jenseits von Eden verortet der riesige Videoscreen auch die Szene. Und so weiß man auch gleich, die zwei nackten Männer, die auf die Bühne schreiten und sich zwischen die Hügel kauern, sind Kain und Abel. Der eine hat ein Lamm, der andere ein Reisigbündel als Opfergabe. Flehend, fast fordernd, blicken sie nach oben zu Gott oder zum Zuschauer vom Bildschirm. Während das Lamm bald zu qualmen beginnt, passiert beim Reisig nichts. Und so erschlägt Kain den Abel, vielleicht aus Neid auf göttliche Aufmerksamkeit, mit einem Pflasterstein. Eine riesige Explosion erfolgt, quasi die Urszene jener Gewalt, die die Menschheit ausmacht. Doch wie um zu zeigen, dass alles nur Kunst ist, eilen Maskenbildner zum toten, gekrümmt daliegenden Abel, bekleiden ihn mit Fetzen, schminken ihn weiß, besprühen ihn schwarz, staffieren ihn aus als neues Opfer. Unter anderem des Luftangriffs von deutschen Nazis 1937 auf die baskische Stadt Guernica. Einem bewussten Angriff auf hunderte Zivilisten, Blaupause für viele andere Kriegsverbrechen. Die blauen Planen werden von den Hügeln gezogen und eine neue Installation wird sichtbar. Picassos berühmtes Bild Guernica, nachgestellt von rund 80 Statisten in Schwarz-Weiß. Drapiert sind sie auf Gestellen, scheinen durch die Luft zu fliegen, haben ihre Gesichter im Schrecken und Todeskampf verzerrt. Ein Tableau vivant der Zerstörung. Ausgerechnet eine Drohne, das Kriegsgerät der Gegenwart, sendet ihre Großaufnahmen zum Zuschauer. Ein Paar hält sich an den Händen, eine Frau greift nach ihrem Baby, ein Mann weint. Wir sehen Schädelfragmente und Körperrümpfe. Selbst Picassos Stier ist da. Das stumme Reenactment erinnert an die realen zivilen Opfer, während sich das Gemälde selbst im kollektiven Unterbewusstsein fast schon in ein Klischee verwandelt hat. Vielleicht auch deshalb wirkt das zweite Bild des Abends deutlich stärker. Minutenlang sieht man dem Ab- und Aufbau von rund 20 Technikern zu. Die Künstlichkeit, die Gemachtheit der Kunst zu zeigen, ist Programm. Wir befinden uns nun beim Geburtstag des spanischen Generals Emilio Mola, der den Angriff auf Guernica befahl. Zwar ist die Feier fiktiv, in Wirklichkeit starb Mola kurz vorher. Und doch könnte das zynische Fest der Sieger so stattgefunden haben. Lachend und plaudernd bewegen sich die erfolgreichen Täter mit ihren schönen Frauen, Champagner, Torten, Flugzeugattrappen durch den Raum. Mittendrin macht der Fotograf und Propagandist José Campoa Partybilder, die auf der Leinwand abgründige Details erzählen. Etwa vom Kind, das fröhlich mit einem Minibombenflieger spielt und später unterm Tisch ein anderes Mädchen quält. Die Kontinuität der Gewalt wird im Kleinsten ausgestellt und dass meist die Sieger Recht und Moral bestimmen. Und auch wenn dies kein neuer Gedanke ist, geht er doch unter die Haut. Wäre man wohl selbst zu dieser Party gegangen? Doch wir Gegenwärtigen haben andere Sorgen. Das dritte Bild ist uns gewidmet. Gezeigt wird ein alternder Picasso, der vom Guernica-Angriff aus der Zeitung erfährt, der sich dann besessen ans Werk macht, Guernica-Motive auf eine riesige Glaswand malt. Auf der anderen Seite erscheinen die Menschen von heute. Mit Guernica-T-Shirts, Touristenkappen, Handykameras. Sie streifen durch ein Museum, manche sind ergriffen, doch die meisten eher abgelenkt. Kann man Leid und Krieg mit Kunst darstellen? Letztlich stumpft unser Mitgefühl doch ab im Bilder-Overkill. Das ist die traurige Botschaft am Ende, die zeigt, dass selbst die Kunst von Picasso zum Klischee werden kann. F.C. Bergmann gelingt mit der stummen, eindringlichen Installation die Reflexion der alten philosophischen Frage, wie kann man Gewalt darstellen und muss man Leid erlebt haben, um künstlerisch davon zu sprechen? Konzeptuell ist das spannend gezeigt. Schade ist nur, dass auch Sie keine neue Antwort geben.
Sagt Dorothea Markus über Guernica, Guernica bei der Ruhrtriennale in Bochum zum Abschluss. Das neue Leitungsteam des Deutschen Nationaltheaters Weimar stellt sich mit einem Premierenreigen vor. Regisseur Valentin Schwarz, Mitglied der Teamintendanz, inszeniert zwei Einakter. Da gibt's Penthesilea, Musiktheater in einem Aufzug von Ottmar Schöck. Das ist natürlich ein Einakter nach Heinrich von Kleist und der zerbrochene Krug, aber als Oper in einem Akt von Viktor Ullmann nach der Komödie von Kleist. Die Amazonenkönigin Penthesilea kennt keine Gnade, führt gegen Achill einen erbarmungslosen Krieg, am Ende auch gegen sich selbst. Die unschuldige Eve im Lustspiel von Kleist entlarvt im zerbrochenen Krug den rechtsprechenden Dorfrichter Adam, das kennen wir, als Schürzenjäger und rechtsbeugenden Täter. Da steht eben alles auf dem Kopf. Das Wissen, die Erkenntnis, das Recht und die Gerechtigkeit. Musiktheaterpremieren in Weimar, ein Fall für den Kollegen Uwe Friedrich. Achill, haben Sie gesagt, Uwe, dröhnt da ziemlich dunkel herum. Was sind denn das für Kombinationen? Penthesilea und zerbrochener Krug als Musiktheater von Ottmar Schöck. 1927 war das der antike Stoff für die Weimarer Republik. Wie muss ich mir das vorstellen?
Dass die beiden Stücke zusammengeklammert werden, hat eindeutig natürlich mit dem Autor zu tun. Die Stücke haben musikalisch und auch inhaltlich erstmal gar nichts miteinander zu tun. Penthesilea, wenn es denn gemacht wird, in den vergangenen Jahren gab es ein paar Mal, Günter Krämer hat es inszeniert, Peter Konvitschny, Hans Neuenfels, dann stand das immer für sich allein, ein bisschen wie Elektra von Richard Strauss, da wird in der Regel auch nichts anderes mehr zugenommen, weil das so wuchtig und kraftvoll ist, dass man eigentlich nichts anderes braucht. Hier kann man sagen, naja, wir haben einen antiken Stoff und wie in der Antike wird nach der Tragödie auch noch eine Komödie gespielt. Nachdem wir alle geweint haben und uns moralisch geläutert haben, kommt dann das heitere Nachspiel. Es ist hier auch ein bisschen so und Penthesilea in dem Ausschnitt kriegte man schon eine Ahnung davon, ist von Ottmar Schöck als ja fast schon Übertrumpfungsstück zu Richard Strauss Elektra konzipiert. Es ist noch düsterer. Es wird gerne vom Bronzeklang dieser Orchestrierung gesprochen und das ist auch zutreffend.
Was macht Regisseur und Leitungsteamintendant Valentin Schwarz damit?
Penthesilea macht er zu einer im Grunde Installation, einer recht statuarischen Angelegenheit. Das Stück gehört ja zu den geheimnisvollsten der deutschen Dramenliteratur. Man weiß auch nicht genau, ob man Kleist einen Romantiker nennen soll. Ich würde es eher nicht machen. Aber es geht hier ja je nach Deutung um dieses Wechselspiel von erotischer Anziehung, von sexueller Lust und Tod. Das finde ich schon fast die uninteressanteste mögliche Deutung. Viel spannender finde ich diese unbedingte Emotionalität. Im Krieg treffen zwei Menschen aufeinander, die nicht voneinander lassen können und die sich dann zerstören. Also Penthesilea tötet ja Achill im Rausch und kann sich hinterher nicht mehr erinnern. Das alles interessiert Valentin Schwarz jedenfalls nicht sichtbar für mich. Er hat Kostüme entwerfen lassen von Andi Besuch, die so vage an fernöstliche Theaterkostüme erinnern. Und da wird sich dann sehr stilisiert drin bewegt, ohne dass irgendeine emotionale Verwicklung dieser beiden spürbar ist. Dass Penthesilea ihn umbringt, das passiert dann halt irgendwie. Eine Bedeutung oder gar Rührung entstand für mich nicht. Das Ganze wird von Sayaka Shigeshima als Penthesilea und ihrem Widersacher Michael Kupfer-Radetzky musikalisch schon sehr eindrucksvoll geboten. Daniel Carter hat beide Teile dirigiert und setzt ein bisschen schnell und ein bisschen pauschal auf Lautstärke, wo dann auch all die anderen Figuren, Schöck hat dieses Stück sehr skelettiert, die anderen sind eigentlich nur Stichwortgeber, wo die Stichwortgeber dann auch ein bisschen unterrepräsentiert sind.
Uwe Friedrich, dieser Kleist ist so eine Art gegen Goethe, ein Autor des Nichtbinären, der unreinen Reime. Wir kennen das, ne? Wo Küsse und Bisse sich reimen. Da sind unreine Reime am Werk. Da ist soziale Irregularität am Werk. Das ist explosiv. Wie ist das in dem Lustspiel von Viktor Ullmann?
Das Lustspiel macht Valentin Schwarz vollends zur MeToo-Klamotte am Deutschen Nationaltheater. Der Dorfrichter wird zum Intendanten. Dem fehlt dann nur das Toupet und nicht etwa die Amtswürde seiner Perücke. Alles Subtile ist rausgenommen und auch da retten es wieder die Sänger. Uwe Schenker-Primus ist ein toller Adam und es gibt mit Anna Schöck eine sehr gute Eva. Auch da sind die Nebenfiguren ja ein bisschen unterbelichtet. Aber auch da, das Potenzial des Stücks interessiert Valentin Schwarz nicht. Er macht es zur Posse.
Sagt Uwe Friedrich über zweimal Kleist am Deutschen Nationaltheater in Weimar, die Penthesilea und den zerbrochenen Krug zusammen als Musiktheater und Premierenreigen. Als Martha und Leon Feuchtwanger aus Deutschland über Frankreich 1941 ins kalifornische Exil flohen, wie viele andere auch, die es sich erlauben konnten, da bezogen sie die prächtige Villa Aurora in Pacific Palisades. Im spanischen Pueblo-Stil erbaut, bot sie reichlich Platz, wurde Treffpunkt der deutschen Exilanten. Ein Weimar am Pazifik. Arnold Schönberg übrigens spielte auf der hauseigenen Theaterorgel in diesem sehr modernen Haus mit Garage und elektrischem Garagentor. Nach den zerstörerischen Bränden in diesem Sommer ist die Villa Aurora immer noch nicht ausreichend gesichert, gereinigt, für Besucher ist sie nicht zugänglich. Eine vorübergehende Zufluchtsstätte gibt's im Ausstellungsort O-Town House in Koreatown von Los Angeles. Gestern wurde die erste Ausstellung eröffnet, darin geht's um die Brände, aber auch die 30 Jahre lange Geschichte des Stipendiatenprogramms in der Villa. Kerstin Zilm berichtet.
Letzte Vorbereitungen in der O-Town House Galerie. Zwei Eingänge, zwei Stockwerke, labyrinthartige Treppen, ein Atrium mit Brunnen und vielen Pflanzen. Ein wenig erinnert das an die Villa Aurora. Beide wurden in den 1920er Jahren gebaut. Die Galerie allerdings nicht am Pazifik, sondern 30 Kilometer weiter östlich, nahe Downtown Los Angeles. Galerist Scott Cameron Weaver freut sich, Stipendiaten und Stipendiatinnen der Villa ausstellen zu können.
Die Kunstwelt ist auch sehr weit auseinander hier in L.A. Die Galerien sind woanders und das ist dann schon wichtig, hier in der Galerie zu holen. Das ist eine wichtige Verbindung zu dem Rest der Kunstwelt auch in L.A.
Die Verbindung zwischen Villa Aurora und der Galerie besteht, seit eine Stipendiatin dort eine Einzelausstellung hatte. Es gab Pläne, öfter zusammenzuarbeiten, doch erst als die Villa nach den Feuern ein temporäres Zuhause für den Auftakt ihrer 30-Jahr-Feiern suchte, wurden diese umgesetzt. Die Werke der Ausstellung haben alle einen direkten Bezug zur Villa Aurora, sagt deren Programmdirektorin Friedel Schmoranzer.
Die haben wir vor allem ausgewählt eigentlich mit Arbeiten, die das Arbeiten in der Villa Aurora widerspiegeln sollen, aber auch die Umgebung Los Angeles einfangen. Und zum Beispiel wird es auch einen Film zu sehen geben, wie Fern Liberty Kallenbach-Campbell tuftet und stickt in unserem Garagenstudio, was man eben jetzt nicht besuchen kann. Man wird Ausschnitte sehen können des Murals, was in der Villa angebracht wurde von Joram Schön.
Das Wandgemälde hat nur leichte Rauchschäden erlitten, kann aber derzeit auch nicht vor Ort gezeigt werden. Der visuelle Künstler und Filmemacher Joram Schön brachte stattdessen ein Buch von Kurzgeschichten mit Bezug zum Mural mit.
Also man sieht hier, ist jetzt zum Beispiel hier einfach so ein CVS Drugstore in East Los Angeles, was früher mal ein Movie Theater war. Also es geht auch ganz viel immer um Architekturen, die früher mal was anderes waren und dann für jetzt was Neues genutzt werden.
Textilkünstlerin Kallenbach-Campbell wollte zum 30-jährigen Villa-Jubiläum ihr Triptychon aus von L.A. inspirierten Wandteppichen über dem Kamin im Wohnzimmer der Feuchtwangers aufhängen. Dass sie jetzt in einer Galerie in Downtown L.A. hängen, zeigt aus ihrer Sicht, wie widerstandsfähig Gemeinschaften von Künstlern und Künstlerinnen sind. Auch weil ab jetzt Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa jedes Jahr die Möglichkeit bekommen, in der O-Town House Galerie auszustellen.
Ich finde, es ist einfach wirklich toll, dass, obwohl es so viel Rückschläge gab, so eine Kollaboration trotzdem zustande kam, die auch in die Zukunft wirken wird. Und jeder kennt das O-Town House, also was will man mehr?
Klaus Pockrand, der als Villa Aurora Stipendiat Los Angeles mit dem Rat erkundete, sieht eine große Chance, über die Galerie ein breiteres Publikum zu erreichen. Der grafische Künstler zeigt bei der Jubiläumsausstellung abstrakte Fotografien.
Ich habe hier in L.A. mit Lichtstimmungen Bilder gemalt, also den Fotoapparat bewegt und damit Formen erschaffen und aus unterschiedlichen künstlichen Lichtquellen dann malerische Strukturen entstehen lassen.
Hello, L.A.
Ein besonderes Highlight der Auftaktveranstaltung wird die Aufführung von Jodlerin Doreen Kutzke mit Andrew McGregor sein. Kutzke lernte den Dudelsackspieler bei ihrem Villa-Aufenthalt kennen. Sie sind nun ein Duo, Jodel Roar. Überschattet werden die fröhlichen Feierlichkeiten von der politischen Lage in den USA. Achim Monet, dessen Werke ausdrücklich politisch sind, ist nicht angereist. Er wollte sich nicht potenziellen Verhören bei der Einreise oder der Gefahr einer Ausweisung aussetzen. Monets 3D-Modell der Villa Aurora wurde ohne ihn in der Galerie installiert. Die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Manon Bourzian, hat schon viele Stipendiaten und Stipendiatinnen zur Villa Aurora geschickt. Derzeit gäbe es aber kaum Bewerbungen für Programme in den USA. Sie ist beunruhigt.
Weil ich finde, auch egal wie die Zeiten sind, wie schwierig und komplex, muss man in der Kunst weiterarbeiten und etwas zusammen machen. Und deshalb fand ich diese Einladung der Villa Aurora, jetzt hier dabei zu sein, wirklich großartig. Also wenn der Ort weg gewesen wäre, der so eng auch mit unserer eigenen Geschichte verknüpft ist, wäre das eine große Tragödie gewesen.
Die Künstlerresidenz und das Kulturdenkmal des deutschen Künstlerexils, die Villa Aurora, bespielt eine Interimsstätte mit erster Ausstellung. Kerstin Zilm war das. Henning Hubert ist bei mir und hat die Kulturmeldung. Er beginnt mit Russlands Anti-ESC, der Intervision.
Diesen Wettbewerb aus Sowjetzeiten hatte Russlands Präsident Putin per Dekret wiederbelebt. Spannend war, ob wirklich ein Vertreter der USA antrat. Es kam jedoch zu Rückziehern, sowohl vom ursprünglich angekündigten Sänger Behoud als auch der als Ersatz angekündigten Sängerin Vassi, eigentlich eine griechischstämmige Australierin. Nur in der Jury, die allein über die Platzierungen entschied, blieb es laut dpa dabei, dass mit Ex-Deep Purple-Sänger Lynn Turner, ein US-Amerikaner, am Intervision teilnahm. Moderiert wurde auf Russisch und Englisch, es nahm ja auch Indien teil. Das Ziel des Song Contests war durch eine Videobotschaft Wladimir Putins vorgegeben, der forderte Respekt für traditionelle Werte und unterschiedliche Kulturen ein. Der russische Gesangsvertreter bat nach seinem Auftritt darum, dass das Gastgeberland nicht gewertet werden sollte. Gewonnen hat Vietnam. Mit Sänger Dick Fuch. Sein Showauftritt in Moskau bot Feuerfontänen, die typischen Strohhüte und einen Himmelsreiter. Weiter hinter dieser Spitzenleistung wurde Kirgisistan vor Katar und Kolumbien. Indien landete auf Platz 12, Brasilien wurde 21. und damit letzter. Der nächste Anti-ESC wird kommendes Jahr in Saudi-Arabien stattfinden. Er war aus vielen bunten Stoffbahnen heimlich zusammengenäht worden, ein am Ende 6 Meter hoher Heißluftballon. Mit ihm wagten 1979 zwei Familien die Flucht aus der Deutschen Demokratischen in die Bundesrepublik. Die Münchner Künstlerin Katharina Gensler hat diesen Ballon nachgebaut und vor dem Potsdamer Kunsthaus Minsk festgezurrt. Dort steht jetzt ihre Arbeit mit dem Titel ab, über den Tag der Deutschen Einheit hinaus bis Mitte Oktober. Katharina Gensler sieht in dem Ballon einen Bildträger für Demokratie und Freiheit. Die Künstlerin verwendete Regenschirmseide, Taft und Bettwäsche, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Nach Ausstellungsende soll die Ballonhülle recycelt und zu einer mobilen Sitzskulptur für das Kunsthaus in Potsdam werden. Bestsellerautor Ferdinand von Schirach sieht Social Media gegenwärtig als die größte Gefährdung der Demokratie. Weder der Brexit noch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hätten ohne soziale Medien stattgefunden, sagte von Schirach in Wien. Er selbst greife nicht auf Facebook, X und Co. zurück. Begründung: Es herrschten eine widerwärtige Sprache und Hass vor. Von Schirach sprach gestern bei einer Kurierveranstaltung in der Wiener Hofburg. Er äußerte sich auch über künstliche Intelligenz. Als Jurist begrüße er ihre Entwicklung, als Schriftsteller könne er der KI nur wenig abgewinnen. Ein Selbstversuch, die KI eine Geschichte im Stil seiner eigenen Werke schreiben zu lassen, sei im Ergebnis albern gewesen. KI könne Erfahrung eben bloß simulieren. So von Schirach.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ein Thema dort, die Anerkennung Palästinas als Staat durch Großbritannien. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.